Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Heute ist eine Sonderfolge. Ich hatte in der englischen Version zwei Gäste, und zwar die Moderator von The Lesser Bonapartes Podcast. Und die hatten auch ihre Miniserie über die Franken. Ich glaube, die machen jedes Januar irgendwas über Frankreich und haben deswegen die Franken, also die Vorfahren oder die Vorahnen von den Franzosen, als Thema genommen. Und ich eben zufälligerweise und auch fast zur gleichen Zeit die Franken so als Vorfahren von Königreich von Deutschland. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und wir haben das rechtzeitig gemerkt, dass wir das gleiche Thema von verschiedenen Sichtwinkeln machen und haben uns dann zum Schluss für beide Miniserien, für Charlemagne, für Karl den Großen zusammengesetzt. Und das hier kommt jetzt aus dem Englischen. Ich muss da sagen, also die Lesser Bonapartes, was auch sehr Spaß macht, die haben einen sehr anderen Stil. Das sind zwei sehr intelligente Jungs, die einfach mehr oder weniger drauf losquatschen und auch viele Witze reißen und auch ihren Ruf dafür sehr, sehr mögen, dass sie eben nur Quatsch reden und nicht ernst zu nehmen sind und so weiter. Und doch sind sie sehr klug und können über Geschichte sehr viel sagen. Es wird auch viel über Karl den Großen gesagt, den ich jetzt absichtlich in meiner anderen Folge, die ich über Karl den Großen gemacht habe, ausgelassen habe. Weil ich habe nämlich diese Folge schon vor ein paar Monaten im Englischen aufgenommen und wusste, was da kommt. Und deswegen kommt eben jetzt viel Neues über Karl den Großen. Deswegen, auch wenn ihr den letzten gehört habt, würde ich trotzdem jetzt mal kurz trotzdem weiterhören. Und ich glaube, nächste Folge hört mit den Franken auf oder fängt schon mit den Sachsen an oder beides, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier die letzte Folge von Karl den Großen und wahrscheinlich so mehr oder weniger das Ende von den Franken. Ich sollte noch ganz kurz sagen, dass ich wahrscheinlich es alles nicht wortwörtlich übersetzen kann. Wahrscheinlich gar nicht übersetzen kann, denn die Folge war im Englischen eine Stunde lang und vieles ging eigentlich gar nicht über Karl den Großen, sondern wir haben einfach irgendwie hin und her geplaudert. Das werde ich teilweise weglassen. Wenn ihr Englisch versteht, die Folge ist sehr witzig, ich empfehle sie sehr. Es wird auch Spaß machen, sie jetzt nochmal zu übersetzen. Genau, aber das ist alles nicht wortwörtlich übersetzt. Ich werde das alles doch ein bisschen verkürzen. Manche Witze, die reißen doch echt eine Menge Witze. Und manche Witze funktionieren irgendwie nur auf Englisch oder ist irgendeine Referenz auf irgendeine Fernsehserie aus den 70er oder keine Ahnung was. Genau, also ist keine wortwörtliche Übersetzung. Aber bitteschön, enjoy. Lesser Bonapartes und ich über Karl den Großen.
Hello, welcome to Lesser Bonapartes. I am Glenn, and with me, as always, is Daniel.
Hey, hey.
And we have a very special episode this week.
Glenn hat gleich damit angefangen, dass er gemeint hat, er hätte ein bisschen Deutsch für diese Folge gelernt, weil ich ja dabei bin. Und
Wer will ein Schneiderweiß?
Also da muss ich schon zugeben, das war schon sehr gut ausgesprochen. Deswegen lasse ich das auch alles drin. Wenn er es jemals nach Deutschland schafft, wird Glenn nur das, euch Deutschen das sagen. Er wird euch allen fragen, wer eine Schneiderweiße will. Und Schneiderweiße ist nicht sein Lieblingsbier. Es ist nur das Bier, was für ihn am deutschesten sich anhört. Wir mussten uns dann noch ganz kurz über amerikanische Biere lustig machen, die deutsche Namen haben und die versuchen, deutsch zu sein, aber die überhaupt nicht, also nicht wie deutsche Biere schmecken. Zum Beispiel wie St. Pauli Girl oder Milwaukee's Best, genau. Die haben dann auch, Dan hat dann auch versucht zu sagen, ich möchte Milwaukee's Best.
Ja, Pilsner. Ich möchte St. Pauli Girl.
Natürlich wollte ich dir dann das sofort aufklären, dass Milwaukee's Best ja eigentlich nicht Bier ist. Das musste ich aber gar nicht, denn...
You can't just, they have to follow Reinheitsgebot, right? Don't they?
Yeah. Exactly. There you go.
Exactly.
Sie kannten das Reinheitsgebot schon. Und also die erste ernste Frage von Dan, die dann kam, war, also ernst will ich auch nicht sagen, die erste Frage von Dan über Karl den Großen war, wie stellt ihr euch seinen Mantel vor? Und ich habe geschätzt, dass es vielleicht so purpur war. Vielleicht hat er so als römischer Kaiser sich getan. Und Dan glaubte, nein, weil er hat sich das so eher wie Rocky, so ein Boxermantel, ja, eher fast Umhang oder so, mit so Goldbuchstaben hinten drauf, Rex Francorum, genau. Aber dann wird es wirklich ernst, denn dann fragt Glenn, gehört jetzt? Denn Dan ist eher, dass Karl der Große ein natürlich, also der Vorfahre von das Fränkische Reich, von Frankreich, von das heutige Frankreich ist. Und Glenn nimmt an, dass ich dann doch eher für Deutschland wäre. Dann fragt er, ist jetzt Karl der Große, wenn man jetzt wirklich wählen müsste, ist er jetzt Deutsch oder Franzose oder ist er jetzt der Vorfahre von den Deutschen oder von den Franzosen? Also wenn man das jetzt bestreiten müsste. Und meine Antwort ist genau, absolut, denn er ist ja beide. Also ja, ich sagte, wenn man eine Zeitmaschine hätte und man mit Karl den Großen sprechen könnte, dann hörte er sich nicht französisch an, also dann hörte er sich doch eher deutsch an. Aber da musste ich auch gestehen, dass es dann so ein Mitteldeutsch war. Und wenn ich das alte, also vielleicht kommt am nächsten so das Rheinische, vielleicht sowas wie ein Plattdeutsch oder so dran. Denn aus dem Gebiet kamen sie, aber schon vor 1000 Jahren. Und ich meine, wenn ich das sehe, ich kann das jetzt nicht mehr lesen. Und ich glaube, so dass sich Deutsch verändert hat, da könnte man auch sagen oder da könnte man auch bestreiten, dass Französisch sich genauso verändert hat, aber nicht mehr oder weniger. Also das jetzt, dass Französisch genauso fränkisch ist wie das moderne Deutsch, also dass das moderne Deutsch genauso anders damals war. Also das ist kein guter Argument, die Sprache allein, obwohl sicherlich, also Franken waren ein germanisches Volk, ganz klar. Aber ein guter Punkt von Glenn ist dann, dass zu der Punkt, also oder eine Frage eigentlich ist, zu dem Zeitpunkt könnte man sagen, dass es da ein gemeinsames deutsches Gefühl gibt. Also so fühlten sie sich verbunden mit den anderen germanischen Stämmen. Und vor allem in der Zeit von Karl den Großen sage ich da ganz, ganz klar nein, wahrscheinlich nicht. Denn die waren Katholiken, die Sachsen waren noch heidnisch oder hatten den alten germanischen Glauben eben sehr anders und hatten 30 Jahre gegen die Krieg. Also die haben mit denen nichts gemeinsam, also sie dachten nicht, dass sie mit denen was gemeinsam hätten, Sachsen und Franken. Und genauso wenig wie die Franken und Gallorömer, aber sie strebten sich zu den Gallorömern hin und mischten sich ein und eigentlich schon seit Jahrhunderten jetzt. Und wenn, dann fühlten sie sich eher wahrscheinlich, als seien sie doch eher ein Teil westlich vom Rhein anstatt östlich von Rhein und griffen immer wieder Richtung östlich an. Und dieses gemeinsame deutsche Gefühl und das Ganze, das kam alles viel später. Also auf jeden Fall zu der Zeit nicht, wenn Karl der Große 30 Jahre lang Krieg gegen andere germanische Stämme hat, dann war da wohl kein sehr großes, schönes gemeinsames Gefühl. Dan fasst noch ganz kurz für die Zuhörer zusammen, dass also weil die haben mit Karl Martell aufgehört und dann also Pepin le Bref, Pepin der Kleine und dann Karl der Große. Und er hat einfach so ein bisschen bewundert, wie groß das Fränkische Reich dann schon war, was er erstmal geerbt hat und wie es vergrößert hat. Und dass es zu dieser Zeit doch ein wirkliches großes Stück Land einfach zu managen war. Glenn unterbricht dann wirklich und meinte, ich weiß nicht, was ich über diesen ganzen Karl den Großen Horseshit denke, denn, und er erinnert, dass auch der Papst viel damit zu tun hatte und er schildert nochmal so die ganze Szene, dass also überhaupt das Christentum, dass es wirklich nur der Papst in Italien gab, aber die Langobarden ja in Italien waren und zum großen Teil noch arianische Christen waren und Katholen gab es nur in Frankreich und dann eigentlich Großbritannien. Und also fast das ganze katholische Christentum hatte Karl der Große, wenn man sich das so überlegt. In Spanien waren ja die Muslime, die Saracens, die Moors, weiter östlich die Heiden oder eben die Byzantiner, also das Oströmische Reich, waren auch keine Katholen. Und genau, deswegen sagte Glenn auch zu Recht, also das war so ein Hin und Her zwischen den Papst und den König. Und das war auch sehr gute Politik von den beiden, denn sie waren sich ja gegenseitig zu sehr großem Vorteil. Und dann wechseln wir plötzlich das Thema und besprechen, so wie die Königssöhne dann das Reich erben unter den Franken. Dieses fränkische Erberecht ist ja sehr berühmt, dass es sehr schlecht ist, dass es jedes Mal aufgeteilt wird und wie das dann so funktionierte. Und ich meine, wenn man sich jetzt das so aus unserer Sicht vorstellt, ist das eigentlich also total irre. Das ist natürlich Wahnsinn. Also überhaupt keine Logik für uns, weil wir es auch jetzt den späteren Muster so kennen, dass es an den älteren Sohn so weitergeht. Aber unter den Franken war das echt, also wenn man sich das vorstellt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 4 Söhne und kommt alle mal her und okay, ich werde älter. Und ihr wisst ja, wie euer Großvater alle eure Großonkel erstmal ermordet oder irgendwie gegen Krieg führen müsstet. Und ihr wisst auch, wie ich alle meine Brüder umbringen musstet. Okay, und das müsst ihr jetzt alle auch. Also warum hat sich das Generation zu Generation nicht verändert? Aber ich meine, so einfach war das nicht. Dann haben wir natürlich auch besprochen, dass das Fränkische Reich doch sehr alt war. Und als sie es ja dann versucht haben zu ändern, auch die Sachsen später, das war nicht so einfach. Die anderen Brüder würden dann sowieso gegen den älteren Sohn Krieg führen, weil sie dann dachten, ja, eigentlich müssten wir doch einen Teil vom Reich bekommen. Und das änderte eigentlich nichts, bloß weil erst dann der Erste das Gesetz änderte. Krieg zwischen den Söhnen gab es immer. Und dieses fränkische Erberecht kann einfach nicht für ewig anhalten, denn von allen Seiten, zu Zeiten von Karl den Großen, war das einfach total irre. Also da war es eben so unlogisch, denn die konnten ja sehen, also um sich rum, die Wikinger fingen an zu kommen, südlich waren die Muslime, die Mohren waren in Spanien. Und die Langobarden hatten ja den gleichen Staaten und hatten sich in 35 kleine unabhängige Städte mehr oder weniger verwandelt in Italien. Also Italien ist ja auch dann so zerkrümelt unter den Langobarden. Und das, ja, um sich rum sahen sie das und trotzdem teilten sie jedes Mal ihr eigenes Reich auf. Und hier eben sieht man, wie konnten die Franken alles zusammenhalten oder warum gelingt es ihnen trotzdem über die Zeit? Und ich glaube, die Antwort, die dann Glenn eben, der Punkt, die er machen will, ist, es ist doch der Papst. Es ist dieser gemeinsame Glauben, okay, aber einfach die gemeinsame Kirche, dass sie das gemeinsam haben und sich dann doch gegenseitig helfen, wenn es daran ankommt, dass eines von den anderen fränkischen Probleme hat oder eben der Papst selber. Und das sehen wir dann vor allem bei Karl den Großen, als der Papst belagert wird, der neue Papst, der dann zu Karl fliehen muss. Also die Kirche ist einfach am richtigen Zeit, am richtigen Moment oder einfach die ganze Politik, die ganze Realität zu der Zeit passt da einfach irgendwie, dass die Franken noch so dumm ihr Erberecht haben konnten und irgendwie ging es, weil die Gefahr von außen so groß war. Und natürlich irgendwie kam doch die Idee, entweder vom Papst oder von Karl den Großen oder aber auf jeden Fall kam natürlich die Idee, dass vielleicht würde sich nicht alles einteilen, wenn es einen Titel gäbe, das noch größer als König war, und zwar Kaiser. Es würden vielleicht andere Stämme zu den Franken kommen oder es würde vielleicht Frieden kommen, wenn das Weströmische Reich, wenn es wirklich wieder eine starke Macht wäre. Wenn, wie Glenn es ausdrückt, wenn wir sexy zurückbringen. Und if we bring sexy back. Genau, und deswegen irgendwie war das dann auch so der richtige Moment, um den Titel, den kaiserlichen Titel zurückzubringen. Und wir machten dann auch Witze, also was haben sich damals das Oströmische Reich gedacht? Das müsste für die doch wie Kinderspiel vorkommen, was der Papst und dieser fränkische König da im Westen so macht. Das Römische Reich gab es ja noch im Osten und die mussten das irgendwie mit ein halbes Lächeln ansehen und doch irgendwie, es war schon interessant, was die Byzantiner davon halten mussten. Und selbst später, als die heiligrömischen Kaiser versuchen würden, die byzantinischen Königstöchter zu heiraten, was sie dann auch ja taten, also die Sachsen zum Beispiel. Aber und doch trotzdem, also okay, dann würden sie sagen, wir besetzen eigentlich Rom, das Heilige Römische Reich, wir haben jetzt, also meine Frau spricht Griechisch, also römischer geht's eigentlich gar nicht, also die Byzantiner sind eigentlich die echten Römer und mittlerweile sprachen sie alle Griechisch und nicht Römisch, nicht Lateinisch. Und genau, und was noch? Ja, wir sind Kaiser, wir haben den Titel, wir sind so groß und eigentlich sind wir das real Ding, eigentlich sind wir echt. Und aber die Byzantiner mussten das doch auch eigentlich alles ein bisschen merkwürdig sehen. Selbst später, das Heilige Römische Reich. Und dann reden wir über die Krönung selbst vom Papst. Was ich ja letzte Folge schon erwähnt habe, da gibt es ja die verschiedenen Theorien, die wir dann wieder mal erwähnt haben. Denn also laut den Quellen war ja das war eine Weihnachtsmesse und die Krönung war sehr überraschend. Also Karl der Große wollte sich zu dem das Jesu-Kind-Figur beugen und dann setzte ihm der Papst, während er sich beugte, die Krone auf. Und also es wäre seine Krönung und nicht irgendwie eine Weihnachtsmesse. Und doch waren ja irgendwie die ganze Familie da, die ganzen Brüder, alle waren anwesend. Also es war schon sehr merkwürdig, es war komisch, dass sie alle zufällig irgendwie in Rom waren für diese Weihnachtsfeier, nicht wahr? Und außerdem wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, also es in Briefe nannte man ihn schon, wurde er schon Kaiser genannt, bevor Weihnachten 800. Das heißt, es gibt schon andere Theorien. Und er hat sich natürlich auch er wollte das ja auch nicht, laut den Quellen. Und da gibt es entweder die Theorie, er wollte es selber machen, oder das war alles nur gespielt, damit die Byzantiner nicht zu sich allzu sehr aufregen, weil es ja nicht so freiwillig war. Also er ist ja nicht so machtgierig, das war der Papst und so weiter. Und dann gab es die Theorie, dass das eben alles nur gespielt war und laut Plan, denn Papst und Kaiser haben sich ja vorhin schon getroffen in Paderborn. Und deswegen, ja, also ist alles sehr merkwürdig, alles ein sehr großer Zufall. Und deswegen war es wahrscheinlich alles genauso geplant, wie es sein musste. Und es scheint alles genauso, wie es scheinen sollte. Und aber keine Ahnung, da gibt es schon mehrere Theorien. Und natürlich, wir reden auch, wie in der letzten Folge erwähnt, dass er diese Titel eben irgendwie sammelte. Er wollte König der Langobarden, König. Und wir reden auch, wie sich das so entwickelt hat. Also er war König der Franken, das war sein Haupttitel, Rex Francorum. Aber so König der Franken, nicht fränkischer König, sondern König der Franken. Und dann König der Langobarden, nicht König von Italien, das kam später, sondern König der Italiener, also König der Langobarden. Und dann habe ich bemerkt, dass die Namen, wie sie jetzt alle sind, Lombardy und Burgundy und die ganzen Regionen von Europa sind eigentlich so die Kreidelinien von einer Mordszene. Also da, wo die Franken sie erobert haben, dort ist der Name erhalten, wie es damals war. Also auch wenn es politisch jetzt anders ist und wenn man in Burgund keine germanischen Stämme mehr hat, sondern Französisch spricht und in Lombardy, in Norditalien auch, in der Lombardei, genau, da ist es eben, wo die Franken sie überrempelt und ermordet haben und da ist jetzt diese Kreide-Outline, das Chalk-Outline bei der Crime-Scene. Aber nicht nur die Namen der Regionen hat Karl der Große oder die Franken in Europa festgesetzt, wie Lombardei oder Burgund oder sogar wo die Friesen jetzt sind. Aber Karl der Große ist wirklich so da, wo man hinzeigen kann, wo man sagen kann, davor war da so Spätantike, so das alte römische System überlebte hier und da in Gallien. Und die Langobarden haben es vielleicht hier und da in Italien nachgeahmt. Aber nach Karl den Großen, da fängt in Europa wirklich das Feudalstaat, also das Lehnswesen und so in Europa an, dass man dann auch einen Herzog oder ein Herr und dann Herzog und so weiter, Erzherzog und so über sich hat. Das alles war Karl der Große. Dass es dann eine Grafschaft gab und ein Herzogtum, das hat Karl der Große auch alles wirklich befestigt. Und Und irgendwie haben wir, also wir haben ein bisschen verglichen, dass das römische System doch eher wie unser modernes System ist, was die Gesetze angeht und der Staat oder was der Bürger, sein Verhältnis zum Staat ist. Eher so, was wir heute haben, ist, kann man eher mit dem römischen vergleichen. Und habe ich zugestimmt und gemeint, genau, und dass die Knechte oder eigentlich so, dass das Lehnswesen selber auch unter den Adeligen, die Adelige ist doch eher sowas wie eine Mafia. Du zahlst Steuer und dafür beschützen wir dich. In das Feudalsystem war das wirklich eigentlich grob in der Richtung. Also wir beschützen dich und dafür brauchen wir auch eine Burg und dafür brauchen wir auch viel Geld und Ritter. Und das alles, das ist doch eigentlich doch sehr mit der Mafia vergleichbar. Auch von der Hierarchie her, dass man über sich einen Chef hat, dem man persönlich was schuldet und dem man persönlich Treue schwören muss. Und der hat dann auch wiederum den Chef. Und da gibt es diese Beziehung bis ganz hoch zum Mafia-Boss oder eben zum König. Aber unter den Franken war es dann noch komplizierter, weil ja auch teilweise Nicht-Adelige oder Adelige, die die Kirche beitreten, dann auch irgendwie herrschen. Also Bischöfe und Erzbischöfe und so weiter. Da wurde es auch nochmal kompliziert. Wer kann jetzt wen bestimmen? In manchen, es gab ja Stiftklöster zum Beispiel. Da würde der Herzog bestimmen, wer da und da was machen darf. Und das war ja alles geschenkt. Aber andererseits gab es dann vielleicht einen sehr mächtigen Erzbischof, der dann wiederum mehr Macht in der Region hätte als die Adeligen um sich herum. Also das ist dann einfach nochmal noch was Komplexes, das wir auf Englisch als Amerikaner nochmal besprechen, aber das kommt ja alles bei Geschichte der Deutschen nochmal. Karl selber hatte viel damit zu tun. Also Karl hatte ja auch Reformen im Klostersystem. Und wie kann das sein, dass ein König, der außerhalb der Kirche ist, irgendwelche kirchlichen Reformen macht? Und deswegen, also das ist schon interessant, dass er, also der Papst selber hat ja jemanden schicken lassen, damit Karl den Großen den Papst irgendwie so segnen kann, praktisch, was ja theoretisch umgekehrt ist, aber das sagt einfach aus, wie mächtig Karl der Große wirklich war. Das ist hier so der Punkt, über den wir besprechen, dass Karl der Große selber in der Kirche Reformen durchsetzen konnte. Wie Dern es ausdrückt, lebe nach den Regeln von St. Benedikt und pflanz dich hier in dem Kloster. Aber überhaupt, also Karl war sehr wichtig in dieser generellen Standardisierung. Und es ist eigentlich fast nicht zu übertreiben in der Hinsicht, dass die Reformen von Karl den Großen, seine Standardisierung, was er festsetzte, überlebte wirklich, also durch das Mittelalter und also vor allem in Deutschland fast 1000 Jahre. Von wegen, es gab dann das Volk, die normalen Leute, das Adeltum und die Kirche. Und Karl setzte das alles, das gab es davor auch, aber Karl setzte das alles wirklich fest und in seinen gesetzlichen Reformen auch. Aber natürlich die Standardisierung erst von den Klostern, aber dann auch durch die Kloster auch wieder die karolinische Renaissance, also wird sie bekannt, aber wirklich eine Wiedergeburt von das ganze Lernen und intellektueller Gedanke einfach wurde auch wieder standardisiert, wie man lernt. Das alles fing hier so ein bisschen an. Die Schule von Paris wurde später die Universität von Paris. Und genau, und diese Reformen änderten wirklich dann Europa auch. Oder fingen an, sie zu ändern zumindest. Und schließlich dann auch die Standardisierung in, wie man schreibt, nämlich das Alphabet selber oder die Buchstaben selber, die karolingische Minuskel, diese Schriftart, die dann wirklich der Anfang von also das ganze Mittelalterliche, dieses gotische Minuskel und die vor allem im deutschen Sprachraum dann wirklich sehr lange überlebte, eigentlich zu lange. Also ich finde die Sprache, also diese Buchstaben sind sehr schön, diese Schriftart, aber das fanden dann die Nazis auch so ein bisschen leider und deswegen sieht man sie jetzt nicht mehr. Aber das fing mit Karl den Großen an, das sind über 1000 Jahre und davor war es wirklich schwer zu lesen, denn es gab diese Standardisierung nicht und jeder konnte, also ja, selbst Schreibweise, aber selbst die Buchstaben selber, wenn man was klein schrieb, war das oft nicht lesbar oder nur unter den unter seinen eigenen Kreisen lesbar, selbst wenn alles lateinisch war. Aber was Karl der Große auch interessant macht, was ich auch ein bisschen letztes Mal erwähnt habe, ist einfach, dass er sich mit sehr intelligenten Leuten umfasst hat, umzingelt hat. Also in seinem Hof waren Leute von ganz Europa, von seinem ganzen Reich dann eigentlich, aber auch von den britischen Inseln wie Alcuin, und Intellektuelle eigentlich fast der Zeit wollten dann auch zu dem Hof von Karl den Großen. Also da war es eben ein Ort, wo sich alle treffen konnten und wo große Gedanken sich mischen konnten. Und das ist auch so eine Auswirkung von Karl den Großen, denn er selber, also konnte ja erst später lesen und schreiben und erst und wirklich nur mit Mühe, aber dass er sich mit intelligenten Leuten umzingelte und wirklich sagte, also wirklich denen horchte, wie ich in der letzten Folge beschrieben hat, wie er ein bisschen regierte, dass er einfach draußen in der freien Luft regierte und einfach von einem zum anderen ging und mit jedem wirklich sprach, und man konnte mit Karl den Großen sprechen. Das ist, das fand ich eigentlich interessant, weil er auch viel reiste, und die Möglichkeit, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen, war nicht klein unbedingt. Also man konnte das wirklich tun. Wirklich intelligente Menschen schwarmten dann auch so um ihn rum. Zum Beispiel Dan hat ein Beispiel von einem, der Theophold heißt. Ein Gallier, der aber seine Großeltern eigentlich gotisch waren und die noch wirklich gotische, also eine gotische Identität hatte und gotisch sprach und so. Und muss einfach sehr interessant gewesen sein, so seinen Hof zu sehen können. Er war nicht Ostgote, sondern Westgote. Das heißt, er war eigentlich Flüchtling aus Spanien, als die Muslime kamen. Dan hat gefragt, ob es dort dann wirklich stimmt, also wie sie in der Universität ihren Curriculum, ihren Lehrplan haben, ob das dann wirklich Alcuin war, oder also laut Legende, oder ob das wirklich stimmt, oder also hat das gelesen und wollte das. Und Glenn meint, nein, ich glaube, das ist eher so, wie wenn man hört, dass, oder wenn Al Gore behauptet, er hätte das Internet erfunden. So in der Art. Es war keine Person, es war viele Personen, es war eine langsame Entwicklung vielleicht von der Universität, aber man wollte einen großen Namen irgendwie dahin hängen. Und Alcuin hat vielleicht diese Idee bevorzugt und dafür bestimmt, oder also eine bestimmte Art von Lehrplan, dieses Curriculum, das, also was in den Lehrplan drin stand, kann sein, dass spätere dann gesagt haben, na, das Lehrplan können wir nicht ändern, es stammt von Alcuin. Oder ja, also das weiß man eben nicht, kann man nicht unbedingt wissen. Oder auf jeden Fall wissen wir das nicht. Genau wie die karolingische Minuskel ist das, hat sich das so entwickelt. Man kann nicht sagen, dass es eine Person war, aber Alcuin war da, um es eben den offiziellen Stempel zu geben und sagen, okay, jetzt nicht mehr verändern, so machen wir das jetzt. Wie das Nintendo-Qualitätssiegel, meint Glenn. Und natürlich, zu was diese Standardisierung, vor allem von den Buchstaben und die Schriftart, zu was das führte, ist natürlich das, dass viel mehr Bücher und Schriften und so auch kopiert und verbreitet wurden. Priester konnten besser Lateinisch lernen zum Beispiel. Und auch wegen karolingischer Minuskel haben wir überhaupt klassische Sourcen, haben wir Quellen aus der Antike überhaupt, denn sonst war es einfach zu schwer, die zu kopieren, und viel mehr wären verloren gegangen, wenn sie um das Jahr 800 und ein bisschen später nicht kopiert werden. Aber das sind nicht, wo die meisten herkommen. Aber eigentlich, also ich erwähne, dass Priester eigentlich kein Latein konnten, war tatsächlich ein großes Problem. Das waren sich Dan und Glenn nicht so bewusst unbedingt, dass zu der Zeit, und aber auch später, dass viele Priester ihren Posten entweder gekauft haben, direkt einfach gekauft haben, oder dass es Adlige waren, die wenn sie zur Kirche beitreten würden, dann waren sie natürlich kein Mönch oder kein niedriger Posten, sondern schon ein Bischof oder Priester oder sowas. Aber dazu gehörte eben eine Messe. Und vieles dieser, in Anführungsstrichen, Priester, die wirklich auch Messe halten mussten, konnten kaum Latein und haben sich irgendwie durchgemurmelt und irgendwie, und das war wirklich peinlich. Also für die Kirche im Ganzen war das ziemlich schlimm eigentlich, die Situation. Glenn meint, das müsste eigentlich kein Problem sein, denn die meisten konnten sowieso kein Lateinisch. Man müsste sich einfach bloß ein Limerick oder zwei auf Lateinisch merken. There once was a savior from Nantucket zum Beispiel. Und dann irgendwie es einfach richtig betonen, so halb singen und die Hände richtig bewegen und ja, müsste eigentlich gehen. Und natürlich, die meisten Quellen von der Antike kamen nicht von dieser Zeit, sondern von den von Griechen und Arabisch, die dann wirklich zurück übersetzt mussten, auch wenn sie Lateinisch waren. Also oft wurden sie in Lateinisch verloren, komplett verloren. Aber manche römische Quellen blieben doch erhalten, für pädagogische Zwecke eigentlich. Also einfach um Latein zu lernen, wollten sie die alten Quellen, damit sie noch wissen, dass sie es noch richtig machen und nicht nur das Lateinische von einer lateinischen Bibelübersetzung lernen, sondern auch eben andere Quellen haben vom richtigen, von die noch Lateinisch sprachen. Und so wurden doch eigentlich so mancher lateinische Text erhalten in dieser Zeit. Zum Beispiel die Schriften von Julius Caesar sind ein gutes Beispiel, wurden immer zum Lehrzwecken von Lateinisch benutzt und sind auch so zu uns erhalten. Und natürlich ist die karolingische Renaissance auch ein Riesenfilter. Denn wenn man sich das überlegt, also nicht alles wurde einfach übersetzt in gleicher Maße. Nein, nein, nein. Also die wirklich doch von religiösen Sachen handelten, das heißt, die Kirche vielleicht als antichristlich sehen würde, würden nicht übersetzt oder weniger übersetzt. Und was wir uns überlegt haben und was uns irgendwie klar wurde, ist, was dann auch wahrscheinlich nicht übersetzt wurde, sind einfach die Sachen, die wirklich hart zu übersetzen waren. Die Sachen, die wirklich vielleicht irgendwelche Poesie oder romantische Schriftart romantisch beschrieben wurde einfach, sagt man sich, oh nee, das ist dann doch zu schwer. Und wo die Schrift sagt, der Himmel ist blau, das wird dann gleich in 10 Sprachen übersetzt. Und den Filter, den muss es eigentlich geben. Also irgendwie so ganz schwierige Texte wurden vielleicht weniger übersetzt als leichtere Texte, wenn man es für pädagogische Zwecke nutzt. Das ist also natürlich eine Theorie, aber ja, haben wir auch diskutiert. Glenn will so wissen, um den Thema zu wechseln auch, aber Glenn will wissen, wann kann man sagen, dass es wirklich eine deutsche Nation gab? Oder wann gab es eine Einheit, die dann zur deutschen Nation wurde? Also nicht, also er will wirklich wissen, ja, so dass, also vielleicht will auf das Ostfränkische Reich hinaus, mehr oder weniger. Aber so, also wo würde ich sagen, dass es anfängt? Dan meint andererseits, und wie kann man zu den Sachsen sagen, dass sie eine Einheit bildeten? Oder wie unterschiedlich waren die verschiedenen sächsischen Stämme? Und ja, also meine Antwort ist eben, dass es auch wiederum um Karl den Großen handelt, denn vor Karl den Großen waren das auf jeden Fall verschiedene sächsische Stämme, die auch miteinander Krieg führen und auch gegen ihre Nachbarn unabhängig voneinander und zusammen manchmal, aber war unterschiedlich, aber waren auf jeden Fall, also es gab mehrere sächsische, wenn ein König oder Häuptling, weiß nicht, aber es gab mehrere sächsische Könige, nicht einen. Aber wegen Karl den Großen, dann vereinigten sie sich immer mehr und mehr und verbündeten sich eher mit den Nachbarn und schlossen Frieden, um sich gegen Karl den Großen zu wehren und auch sich dann zu rächen und das Ganze. Und dann am Schluss war das dann doch eher eine Einheit, auch als sie noch gegen Karl kämpften zu seiner Lebzeit noch. Wurden sie immer mehr und mehr zu einer Einheit. Da gab es auch dann Widdekind und diese anderen legendären Figuren, die ich dann in der sächsischen Folge dann erwähnen werde. Und ja, einfach die Brutalität, mit dem Karl der Große gegen die Sachsen kämpfte und auch einfach gegen die Bevölkerung. Und das war wirklich so ein heiliger Krieg. Und wir sagten, ja, einerseits hat er es wirklich gegen die Sachsen abgesehen und andererseits, ja, ich meine, er führte eigentlich in alle Richtungen, außer gegen Großbritannien, Krieg, also gegen Italien und sogar einmal gegen Spanien, was dann ein Fehler war. Aber er war von Heiden, also von arianischen Christen, von Heiden und von Muslime, von an allen Seiten umgeben. Da kommt jetzt die Frage, hat er jetzt seinen Titel ernst genommen als Verteidiger der Kirche, als Defensor Ecclesiae? Oder war das wirklich bloß ein politischer Grund gegen alle, also einfach sein Reich zu erweitern? Hat er das dann so als Casus Belli gesehen, als Kriegesgrund, um das dann zu machen? Und ja, wir haben hin und her diskutiert, aber natürlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das war ein praktischer Grund, dass er das machen konnte. Ob er jetzt wirklich zutiefst gläubig war und es wirklich für gut hielt, dass alle die gleiche Religion hatten, ist schwer zu, also können wir nicht wissen, werden wir nie wissen können. Es gibt einfach zu gute politische Gründe dafür, dass die Nachbarn alle das gleiche Glauben haben, dann sind sie vielleicht friedlicher. Das haben die Römer auch gedacht. Die Römer haben das Christentum auch eingeschlossen und es dann auch an den Nachbarn, haben in alle Richtungen Missionare geschickt, genau wie die Franken auch, genau wie die in Großbritannien. Es kamen auch Missionare aus Großbritannien Richtung Franken, wie schon erwähnt. Also das ist eigentlich unmöglich zu wissen, wie viel war jetzt politischer Grund, in alle Richtungen anzugreifen und wirklich sehr aggressiv zu sein oder religiöse Gründe oder einfach Geiz um mehr Land und mehr Ressourcen und mehr, das kann man nicht wissen. Man kann, selbst wenn man eine Zeitmaschine hätte, müsste man Gedanken lesen können und das ist einfach, also das ist eine sehr interessante Diskussion, aber zur Wahrheit können wir da nicht hin, keine Ahnung. Und deren fragt dann auch, was ist der Unterschied zwischen die Angriffe gegen die Sachsen und dann auch die Angriffe gegen die dann die Slawen und schon die Ungarer und oder die Magyarer zu der Zeit. Gab es einen Unterschied? Gab es diesen gleichen Missionarendrang? Wollte er sie alle auch bekehren oder war es anders gesehen? Weil er drangte ja also wirklich bis zur Grenze der Ungarer vor. Weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, er kam mit Slawen in Kontakt, wenn er wirklich mit den Sachsen so erfolgreich war. Er hat auch bestimmte Sachsen gejagt, muss man sagen. Das heißt, er hatte teilweise ein Ziel. Er wollte bestimmte Sachsen finden, bestimmte Anführer und so. Und teilweise drang er so tief ins feindliche Gebiet, dass er eben gegen Slawen und andere Völker stoß. Das ist so meine Theorie, wo ich das her habe. Vielleicht ist das bloß Schwachsinn, aber also zu dritt wussten wir da auch nichts Festeres. Und da kommt natürlich auch die Theorie, ob vielleicht drang er wirklich absichtlich gegen die Slawen vor und er war also wirklich in jeder Richtung, griff einfach alles Land, was er konnte, weil er hatte ja mehrere Söhne und wie die Franken es so eben taten, nach ihrem Erberecht, musste er sein Reich aufteilen und was er dann auch tat. Und was Glenn auch, also fast apropos nichts erwähnt ist, ihr kennt ja diese Titel, diese honorären Titel, die man von Universitäten bekommt, also eine Doktor, wo man eigentlich gar keine Doktorarbeit gemacht hat, aber normalerweise ist da man irgendeine berühmte Person, also irgendein oder ein Autor oder so und eine Universität macht ihn Doktor von irgend sowas, aber nur honorär, also heißt eigentlich nichts. Und dann meint, und 812 sagte dann auch der byzantinische, also der oströmische Kaiser, sah dann auch den Titel von Karl den Großen an. Also das heißt, Glenn meint, er bekam dann seinen honorären Doktortitel von, oder Kaisertitel eigentlich, von der Universität von Byzantium. Und Dan oder Glenn oder eins von den beiden fragt, warum hat jetzt Karl zum Beispiel nicht anders gemacht? Warum hat er sein Reich wieder aufgeteilt? Zu seiner Lebzeit hat er es noch aufgeteilt und gesagt, wer was bekommt. Und im fränkischen Stil eben für seine Nachkommen gesorgt. Und ja, warum hat das nicht einfach, warum hat er das nicht unterbrochen? Und die Sache ist ja, also die Franken vor allem haben dann auch wirklich angefangen, unter dem Gesetz zu leben. Das Lex Francorum war wirklich wichtig, auch für den König. Ein König war nicht unbedingt über das Gesetz. Und nein, das war einfach nicht so einfach. Wie ich ja schon gesagt habe, dass dann als sie später versucht haben, änderte es eigentlich nichts. Also die Brüder, die dann nichts bekommen haben, haben trotzdem gleich versucht, den anderen Bruder eine Armee zu erstellen und natürlich gegen den Bruder Krieg zu führen. Das änderte nichts. Das sieht man in der Geschichte. Da hatten die Franken es eigentlich gar nicht mal so falsch. Aber das funktionierte auch nicht. Als sich das dann endlich änderte, als dann irgendein König das Erberecht änderte, war das ein Sachse oder ein Franke? Und ich hab das jetzt nicht nachgeguckt. Und ich habe dann gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich das Falsche sagen, aber im Grunde genommen. Und dann unterbricht mich Glenn und sagt, halt, das ist toll, das soll unser neues Motto sein. I'm gonna say the wrong thing, but basically. Glenn meint, er arbeitet unter dem strengen akademischen Motto, ihr weißt schon, was ich meine. Was Dan aber doch bemerkt, ist natürlich, dass er sein Reich nicht gleich in drei gleiche Teile aufteilt. Nein, sondern Lothringen da in der Mitte ist so ein kleiner Streifen zwischen den viel größeren Neustrien und Austrasien. Ja, und natürlich besprechen wir auch, was Probleme dieses kleine Streifen für das nächste Jahrtausend schaffen wird. Und das verdanken wir auch zum Teil zumindest, aber zum Großteil irgendwie, also jetzt hier Karl den Großen, Lothringen und dann Alsace und genau die ganze Geschichte da, dass immer hin und her zwischen Frankreich und Deutschland geht. Man könnte sogar den Argument machen, also dieser dritte Kind von Karl den Großen, es ist seine Schuld, dass alles vom Zweiten Weltkrieg zum Ersten Weltkrieg zum französisch-preußischen Krieg und so weiter, einfach zurück bis zu den Kriegen von Karl den großen Kinder und zu den Franken zurück, dass es alles auf diesen dritten Sohn Lothar zurückführt. Und Dan findet es auch interessant, dass er ja, dass Karl der Große in Aachen begraben ist. Und das ist ja so ganz knapp in Deutschland irgendwie und ist auch also an der Grenze zwischen den zwei, so in der Mitte sozusagen. Und ironischerweise oder natürlicherweise vielleicht laut Dan war Aachen auch hier und da schon öfters mal im Kriegspfad in der Geschichte. Und Dan sagt, er macht jetzt ein Argument, dass es ist Frankreich, die sagen können, Karl der Große ist der Gründer von ihrer Nation. Er meint einfach grundsätzlich aus dem Grund, dass im Osten sich doch wirklich was veränderte, also die Dynastien, also da kamen die Sachsen und so auch ziemlich bald, aber das Westfrankenreich behielt eben diese fränkische Identität so in der Richtung, dass es heute ja immer noch Frankreich heißt. Und das fing dann wirklich, wirklich an. Und Karl Martell war eher in Frankreich und weniger in Deutschland. Und das westliche Teil war früher und ist auch deswegen ein paar Jahre älter und hat eben die Tradition und haben die Tradition nicht aufgeben wollen. Die deutschen Könige waren deutsche Könige. Lasst sie deutsch sein und das Frankische Reich ist eben Frankreich. Aber ich meine, Frankreich, also so ist es nicht, dass Dan jetzt die Geschichte nicht weiß von Frankreich. Also Dan liebt französische Geschichte und natürlich, also die Dynastiewechsel und passierte in Frankreich genauso. Und dann die späten Burgunder und die Engländer in Aquitaine und das alles, klar, also so schon, aber der Staat, es heißt einfach, es heißt France, also selbst der französische Wort France, es kommt immer noch von den Franken, also das ist immer noch das Fränkische Reich. Auch wenn die Dynastien sich ändern, der Staat bleibt. Deutschland hatte den Unterschied, dass es ja doch ein paar Generationen die sächsische Dynastie hatte, die Ottos und aber dann waren sie wieder fränkisch danach. Und natürlich alle, also auch die sächsischen Könige, alle, die späteren Preußen, alle, eigentlich alle europäischen königlichen Häuser sind alle mit Karl den Großen verwandt. Also da kann man, also genau, also in dieser Argumentation kommt man nicht weiter, denn dann ist England genauso mit Karl den Großen verwandt wie Niederlande und da kann man jetzt ja auch die russischen Zare und alle waren mit Karl den Großen verwandt. Alle königlichen Familien zu einem sehr engen Grad eigentlich, zu einem creepy, zu einem etwas ekelhaften Grad waren sie alle verwandt. Seit der Zeit Karl den Großen. Da kann man also keine Schlussfolgerung draus machen, ob jetzt Frankreich oder Deutschland in der Hinsicht jetzt eher fränkisch ist, als ob jetzt eines fränkischer ist als der andere. Das ist natürlich Schwachsinn. Die königlichen Häuser, die königlichen Familien, es gab eigentlich bloß eine europäische königliche Familie. Eine ziemlich ausgedehnte, aber ja, es gab nur eine eigentlich. Gibt immer noch nur eine eigentlich. Und überhaupt, also alle drei von uns wissen, dass diese ganze Argumentation Schwachsinn ist, denn überhaupt eines der Franken, also Clovis zum Beispiel, oder Chlodwig, als den ersten französischen König zu nennen, ist natürlich Schwachsinn. Also die Merowinger und ja, also das ist natürlich Schwachsinn. Hugh Capet wäre vielleicht der Erste, aber ich meine, dieses Romantizismus kommt eben von Napoleon und Ludwig der 14. auch. Also hat, wie schon erwähnt, hat die Knochen von Chlodwig ausgraben lassen und Symbole. Napoleon hat Symbole von ihnen genommen, eine Biene zum Beispiel und so. Und ja, das ist alles Romantizismus von denen, die mächtige Symbole und so finden wollten und griffen dann zu diesen alten Karolinger und Merowinger zurück. Spätere Könige haben Gründe dazu, aber Historiker nicht. Also Historiker würden, wäre einfach schlechte Geschichte zu sagen, dass die königlichen Familien wirklich, also vom Staat her, so weit zurückgreifen können. Und doch, ich meine, alle waren verwandt, alle, also mit Karl den Großen persönlich, aber auch mit den Karolinger und die Bourbonen waren wieder fast Karolinger selber und ja, es ist schon interessant, also der hatte, also was nicht zu bestreiten ist, er hatte einen riesigen Einfluss, das schon für Deutschland wie auch Frankreich und für Europa, für ganz Europa. Ja, aber andere romantische Gründe zu nennen, das waren dann doch eher die Historiker, die für spezifische Könige Gründe finden wollten und so, also viel später in der Geschichte. Aber ja, also den Einfluss von Karl den Großen, den kann man fast nicht übertreiben. Das stimmt schon. Also Europa hat er eigenhändig fast wirklich einfach durch seine Willenskraft verändert. Und ja, das ist schon was. Ich meine, der Einfluss von Karl den Großen spürte man. Ich meine, Napoleon hatte ja viele, viele Sachen dann endlich zerstört, also ein für alle Mal. Und ich meine, da könnten wir jetzt einfach weiter, ewig weiterreden. Und das könnte jetzt die Geschichte von ganz Frankreich sein und ganz auch Mitteleuropa und so. Also irgendwo müssen wir aufhören. Also irgendwo, genau, weil der Einfluss von Karl der Große, da könnten wir wirklich einfach Stunden Beispiele geben und stundenlang reden. Und Dan liebt die Geschichte von Frankreich. Er ist ein richtiger Francophile. Und deswegen machen die das jedes Januar, machen die einen Monat lang nur Folgen über Geschichte von Frankreich. Und Glenn hat jetzt schon genug und deswegen erstmal genug von Frankreich, genug von Karl den Großen, genug von den Franken. Die hatten ja auch eine Miniserie. Wenn ihr Englisch versteht, das sind echt zwei Komiker, die sind schon sehr, sehr witzig. Hört euch die englische Folge an und ich würde auch die Miniserie von ihnen, von den Franken, auch sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und die Lesser Bonapartes haben auch ein Patreon, wo ihr Sonderfolgen hören könnt. Ich glaube, die verlangen da ein bisschen Geld für. Ich glaube, so funktioniert Patreon. Genau, aber die haben da lange Folgen eigentlich, habe ich gesehen. Also, keine Ahnung, aber ja, also die machen schon gerne sehr, sehr gute Geschichtspodcasts. Also, das heißt, die Sonderfolgen sind bestimmt etwas Besonderes. Und sonst vergesst nicht, ich habe ein neues Podcast auf Deutsch, Americana für euch. Ich werde jetzt bald meine 40. Folge dort aufnehmen. Also, und habe sehr, sehr, sehr netten und sehr lieben Feedback bekommen. Genau, also hört euch das mal an. Und sonst, Geschichte der Deutschen ist Mitglied der Agora Podcast Network. Und der Podcast des Monats ist Americana für euch. Yay! Nächstes Mal, genau, ich beende die Miniserie mit den Franken oder fange schon mit den Sachsen an. Und ich glaube, ich fange mit den Sachsen gleich an. Ich habe da schon ein paar andere Themen, die ich machen will, aber ich will einfach erstmal mit den, die Sachsen-Folgen habe ich schon ewig hergeschrieben, also die werden jetzt kommen. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Rezensionen und die lieben Worte bei iTunes, das alles hilft enorm. Es sieht so aus, als bin ich Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr in Deutschland, um eine Live-Aufnahme irgendwo zu machen. Also ich nehme sie auf, live, und dann schneide ich sie. Sie wird nicht live gesendet, aber eine Live-Aufnahme in Essen wahrscheinlich, in Berlin bestimmt und vielleicht in Zürich, Nürnberg und Frankfurt oder Wiesbaden irgendwo da. Genau, und es wird nicht immer ich sein, es wird nicht, also es wird immer ich sein, ja, aber es wird nicht ich immer allein sein. Da habe ich schon ein paar deutsche Podcaster gefunden, die ich da mit auf die Bühne schleppen kann. Und genau, das wird eine Menge Spaß sein. Näheres weiß ich selber noch nicht, außer dass es passiert und spätestens 2017. Das heißt, keine Ahnung, wenn ihr das hier hört, aber im Moment ist es gerade April 2016 und es könnte zwischen Herbst 2016 und irgendwann in 2017 sein. Aber aufgepasst und folgt mir vielleicht bei Twitter, @GermanyPodcast und @AmericanaPod und @Podcastnik. Aber dort, also wenn ich Näheres weiß, dann schicke ich das bei allen. Das sind meine Twitter-Feeds, wo ich auf Deutsch tweete, genau. Und aber AmericanaPod tweete ich nur auf Deutsch, übrigens. Und genau, das wird passieren. Das ist erstaunlich, aber ich hab genug Zuhörer, dass ich in Deutschland wirklich eine Live-Show aufnehmen kann. Und ich habe ein paar Orte gefunden, wo ich eine Live-Aufnahme machen kann. Und manchmal wird es Bier dazu geben, hoffe ich, und manchmal wahrscheinlich nicht, einfach wegen des Venue. Aber da freue ich mich unheimlich, das wird super und wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich will nicht auf einer Bühne stehen und euch über deutsche Geschichte erzählen, vielleicht ein Teil davon schon, vielleicht hier und dort, aber es wird hauptsächlich so im Format von Americana für euch sein, aber auch ein bisschen anderes Format für Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind. Genau, da müsst ihr einfach mal aufpassen und hinhören und mal bei podcastnik.com vorbeischauen oder bei Facebook oder bei Twitter oder genau. Und ja, ich hoffe, euch von euch dort zu hören. E-Mailen könnt ihr mich auch und genau alles, Kommentare hinterlassen. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Jetzt wollte ich schon Have a nice day sagen, weil ich es immer bei Americana für euch sage. Aber ja, also ich wünsche euch schon einen schönen Tag noch. Das schon.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.